Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen an einem Tag, an dem an den deutschen Außengrenzen wieder verstärkt Kontrollen stattfinden. Knapp 40 Jahre nachdem Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande das Schengen-Abkommen unterzeichnet haben. Die Bundesregierung begründet die neuen Kontrollen mit der angespannten Migrationslage, doch die Kontrollen sorgen auch für Kritik. Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte heute früh im Deutschlandfunk:
Wenn diese stationären Grenzkontrollen systematischen Charakter annehmen, dann hieße dies in der Tat, dass de facto der Schengen-Logik ein Ende bereitet wird. Ich bin nicht begeistert von diesen Grenzkontrollen.
Und Kritik kommt auch aus der Wirtschaft, denn reibungsloser grenzüberschreitender Personen- und Warenverkehr gilt als eine wichtige Voraussetzung für internationalen Handel. Wie die Fachleute bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer auf die Kontrollen blicken, vertiefen wir gleich in dieser Sendung. Außerdem 40 Tonner mit Elektromotor. Sie werden längst hergestellt, doch auf unseren Straßen sind elektrisch betriebene Lastwagen bisher die Ausnahme. Das soll sich ändern, mehr dazu gleich. Und die deutsche Autoindustrie ist nicht die einzige Branche, die mitten in der Krise steckt und gleichzeitig im größten Umbau ihrer Geschichte. Ähnlich ist die Ausgangslage in der Stahlbranche. Die Stahlproduktion soll klimaneutral werden. Zugleich ist der Druck auf dem Weltmarkt hoch. Tausende Beschäftigte bangen um ihre Jobs. In diesem Umfeld findet in Duisburg heute der nationale Stahlgipfel statt. Branchenvertreter, Gewerkschafter und Politiker diskutieren über die Zukunft. Mit dabei ist auch meine Kollegin Vivien Leue live für uns in Duisburg. Frau Leue, der Stahlgipfel ist jetzt vor einer guten halben Stunde mit einem Grußwort von Hendrik Wüst gestartet. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW, also dem Bundesland, in dem mehr als 20.000 Menschen direkt in der Stahlindustrie beschäftigt sind. Auch das Bundesland, das jetzt zu diesem Stahlgipfel eingeladen hat. Welche Erwartungen hat Hendrik Wüst an diesen Gipfel?
Ja, unter dem Strich, dass der Stahlstandort Deutschland gestützt wird, und zwar von allen Beteiligten. Das ist einmal die Politik, also er selbst, dann aber auch den Unternehmen und den Belegschaften. Vor seiner Rede hier auf dem Stahlgipfel, 400 Teilnehmende sitzen hier zusammen, hat er vor mehr als 1500 Stahlarbeitern gesprochen, die hier vor der Tagungshalle in Duisburg protestieren und genau das fordern, eben eine Sicherheit für den Stahlstandort Deutschland und insbesondere NRW. Vielleicht müssen wir uns noch mal vor Augen halten, dass fast 40% der deutschen Stahlproduktion hier aus dem Westen kommt. 45.000 Beschäftigte leben in Nordrhein-Westfalen von der Stahlindustrie. Bundesweit gibt es 80.000 Stahlarbeiter. Also das ist schon viel, was hier auf dem Spiel steht. Und viele Betriebe, die den Stahl weiterverarbeiten, haben genauso Angst. Und da sagte Hendrik Wüst eben, nimmt die Stahlunternehmen in die Pflicht und sagt, er habe seinen Anteil geleistet. Es gibt ja milliardenschwere Zusagen für Unterstützungen zu den Transformationen, die nötig sind. Aber jetzt müssten die Unternehmen auch eben Pfade aufzeigen, wie sie diese Transformation ihrerseits schaffen wollen.
Heute am späten Nachmittag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Duisburg erwartet. Ihm soll ein Aktionsplan Stahl übergeben werden. Worum geht es in diesem Aktionsplan?
Das wird sich erst am Abend zeigen, aber klar ist natürlich schon, es braucht verlässliche Energie- und Investitionspfade. Also nochmal, wie soll diese Transformation zu grünem Stahl funktionieren? Wer soll das finanzieren? Ab wann ist grüner Wasserstoff wo verfügbar und zu welchem Preis? Es geht aber auch um Energiestrompreise, denn manche weiterverarbeitenden Unternehmen in der Stahlbranche arbeiten mit Elektroöfen. Und das wollen die 400 Teilnehmenden bis zum Abend diskutieren und dann daraus ja einen Plan formen. Wobei, ich sagte es eben, die Protestierenden hier vor der Halle sagen, bitte keinen Plan, wir wollen jetzt endlich auch Taten sehen. Also es wird sich zeigen.
Nun hat die Stahlbranche ja schon Förderzusagen in Höhe von 7 Milliarden Euro bekommen, um die Transformation hin zum grünen Stahl stemmen zu können. Warum reicht das der Branche nicht?
Ja, weil gerade einfach sehr viel zusammenkommt. Hohe Energiepreise, ich habe es angesprochen, Überkapazitäten aus China drängen ganz stark auf den Weltmarkt und auch nach Europa. Das heißt, die Preise sind im Verfall. Dazu kommt, dass auch wichtige Abnehmer von Stahl gerade wenig bestellen, zum Beispiel Autoindustrie, aber auch aus der Baubranche. Und da ist einfach viel los, was sozusagen nicht nur mit Finanzierungen einer neuen Direktreduktionsanlage, das wäre dann das, wo grüner Stahl produziert werden kann, hilft, sondern es geht um viel, viel mehr, eben Energie zum Beispiel.
Zum Schluss noch kurz, Sie haben die Demonstrationen, die Demonstranten im Zusammenhang mit dem Stahlgipfel heute angesprochen. Die sind aus dem ganzen Bundesgebiet nach Duisburg gekommen. Was konkret erhoffen die sich auch mit Blick auf ihre eigenen Arbeitsplätze jetzt von dem Gipfel heute?
Ja, ich habe mit vielen gesprochen und alle sagen, wir haben schon so viel gehört. Wir stehen hinter dem Stahl. Der Stahl ist wichtig für Deutschland, aber das reicht ja nicht, wenn immer wieder dann doch diese Industrie so stark unter Druck gerät und eben auf der Kippe steht, ob weiter hier oder eben dann ganz woanders produziert werden soll. Sie wollen Taten sehen, Sie wollen echte Unterschriften für Investitionen, für Wasserstofflieferungen und für all das, was es braucht, damit Stahl weiter in Deutschland produziert werden kann.
In Duisburg hat gerade der nationale Stahlgipfel begonnen. Einschätzungen und Informationen waren das von unserer Korrespondentin Vivien Leue, live in Duisburg. Und wir bleiben bei den Herausforderungen für die Stahlbranche. Die Branche steht wegen steigender Kosten und abnehmender Nachfrage auf dem Weltmarkt enorm unter Druck. Und dann soll auch noch die Transformation zur Klimaneutralität gelingen, also die Produktion von sogenanntem grünen Stahl mithilfe von Wasserstoff statt Kohle und Koks. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Stefan Lechtenböhmer. Er ist Energiesystemforscher an der Universität Kassel und jetzt live am Telefon. Hallo, Herr Lechtenböhmer.
Ja, hallo, Herr Moritz.
Klimaneutral und international wettbewerbsfähig, das sind die beiden Anforderungen an die deutsche Stahlindustrie. Ist das nicht mindestens eine Anforderung zu viel?
Ja, es ist momentan auf jeden Fall massiv herausfordernd, da haben Sie völlig recht, weil, das haben wir ja gerade schon im Beitrag wunderbar gehört, die Stahlindustrie von mehreren Seiten unter massivem Druck steht. Aber langfristig muss man einfach sagen, ohne Klimaneutralität wird solch eine Industrie in Deutschland, aber letztlich auch weltweit, eigentlich keine Chance mehr haben.
Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund ein Branchentreffen wie dieser nationale Stahlgipfel heute in Duisburg?
Ja, ich glaube, dass es immens wichtig ist und auch ein sehr gutes Zeichen, dass es so einen Stahlgipfel gibt, weil wir sehen eben die verschiedenen Herausforderungen. Wir sehen die Überkapazitäten im Weltmarkt, wo natürlich China versucht ist, auch oder chinesische Unternehmen versucht sind, ihren Stahl auf den Weltmarkt zu drücken. Das setzt die Industrie hier unter Druck. Da muss man handelspolitisch was tun. Da müssen wir natürlich allen voran in die Transformation gehen. Das haben wir schon gehört. Da hat die Politik ja auch schon viel Geld zugesagt und müssen die Unternehmen bei diesen Investitionen in eine völlig neue Technologie auch unterstützen. Das reicht aber nicht, diese Technologie aufzubauen. Wir brauchen letztlich auch die grüne Energie, den Wasserstoff, aber auch Strom für die Weiterverarbeitung oder auch für die Sekundärstahlerzeugung. Und das sind eben Themen, die kann die Industrie nicht alleine stemmen. Da müssen alle gemeinsam mitwirken. Und da braucht man auch schon einen guten und aufeinander abgestimmten und klugen Plan, um nicht jetzt an diesen großen Herausforderungen auch zu scheitern.
Sie haben den grünen Wasserstoff jetzt gerade angesprochen, also Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien produziert würde. Gibt es davon aktuell schon genug, damit die Stahlproduktion wirklich grün erfolgen könnte?
Definitiv momentan auf jeden Fall noch nicht. Aber das ist ja ein Bereich, der gerade im Aufbau ist. Und da haben wir natürlich immer so ein Henne-Ei-Problem. Wir müssen auf der einen Seite die Produktion steigern. Wir müssen dann auch noch die Infrastrukturen haben, um den zu transportieren zum Kunden. Und dann muss ja auch die Nachfrage hochlaufen. Und da kann die Stahlindustrie natürlich eine wichtige Rolle spielen.
Wie weit kommen wir denn mit diesen 7 Milliarden Euro an Förderzusagen von Bund und Ländern für die Stahlindustrie? Also wir haben gerade eben schon gehört, es gibt durchaus Bedenken, dass das reichen wird.
Also diese 7 Milliarden Euro, die sind jetzt an die großen Primärstahlhersteller in Deutschland nicht geflossen, sondern erstmal zugesagt worden, damit die eben einen Teil ihrer Produktionskapazitäten auf grünen Stahl umbauen. Und dafür, denke ich mal, ist das auch schon mal eine sehr gute Sache. Und ich denke, das werden wir auch sehen, dass die Stahlkapazitäten da umgebaut werden. Aber das ist noch längst nicht der gesamte Stahl, den wir in Deutschland herstellen. Und das kann durchaus sein, wenn da nicht weitere Mittel zur Verfügung stehen, dass wir in der Zukunft dann in den nächsten Schritten der Transformation auch weitere Herausforderungen sehen. Und das kann auch bedeuten, dass wir zum Beispiel dann einen Teil unseres grünen Eisens oder unseres grünen Stahls aus dem Ausland importieren werden.
Eine Forderung, die im Raum steht, zum Beispiel von der IG Metall, aber auch von den Unternehmen, ist die Forderung nach einem Industriestrompreis, also günstiger Strom für die Stahlindustrie. Inwiefern würde das der Branche wirklich helfen?
Ja, ich denke, weil die Branche eben gerade so stark unter Druck steht und weil die Strompreise in Deutschland zwar schon wieder deutlich gesunken sind, aber immer noch für die Industrie zumindest relativ hoch sind, würde das schon eine große Hilfe bedeuten. Es ist natürlich immer schwierig, gerade für die Sekundärstahlerzeugung, also die aus Schrottstahl machen, die hängen extrem am Strom- und am Gaspreis. Denen würde es kurzfristig sehr, sehr stark helfen. Die Primärstahlerzeuger, momentan brauchen die gar nicht so viel Strom, sondern die beruhen ja noch eben problematisches Klima auf Kohle. Aber wenn die natürlich umstellen, dann werden auch die Strom sowohl direkt als auch indirekt über Wasserstoff benötigen. Und da brauchen die natürlich auch dann konkurrenzfähige grüne Energieversorgung.
Zum Schluss noch die Frage, hat die Stahlindustrie in Deutschland in der Größe, wie wir sie kennen, mit 80.000 Beschäftigten überhaupt eine Zukunft? Oder geht es gar nicht ohne Schrumpfung, ohne Arbeitsplatzabbau?
Also ich denke, die deutsche Industrie, und das ist eben nicht nur die Stahlindustrie, sondern ja auch die ganzen Branchen, wie wir gehört haben, die dahinter hängen, Automobil, aber auch Bau, steht natürlich vor großen Herausforderungen, muss sich im Grunde genommen in vielen Teilen auch neu erfinden, macht sie in manchen Teilen ja auch. Und ich glaube, wir werden auch weiterhin gut beraten sein, da auf eine starke und innovative Stahlindustrie zu setzen. Aber ob die wirklich diese Größe haben wird, wie sie die heute hat, das kann man natürlich bezweifeln. Ich glaube eher, dass wir da sicherlich auch eine gewisse Schrumpfung sehen werden, die wir aber hoffentlich durch geeignete Partnerschaften, zum Beispiel mit Ländern wie Südafrika, auch gut gestalten.
Die deutsche Stahlindustrie steckt in einem tiefgreifenden Umbruch, der auch Einschnitte mit sich bringen wird, sagt Stefan Lechtenböhmer, Energiesystemforscher an der Uni Kassel. Danke für diese Einschätzungen.
Ja, gerne.
Deutschland kontrolliert ab heute in alle Himmelsrichtungen seine Grenzen. Nicht mehr wie bisher nur die Übergänge zur Schweiz, nach Österreich, Tschechien und Polen, sondern auch die Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Und das sorgt für Kritik bei Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Darüber kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Stefan Wolf live an der Frankfurter Börse. Herr Wolf, wie groß ist denn die Sorge in der Wirtschaft vor diesen neuen Kontrollen?
Nun, bislang ist das Ganze ja noch relativ neu. Es kam ja auch für einige Unternehmen relativ überraschend, dass es zu diesen Grenzkontrollen nun gekommen ist. Allerdings muss man auch sehen, bisher war es problemlos möglich, von Amsterdam nach Prag zu fahren oder von Skagen bis nach Sizilien runter. Das ist jetzt vorbei und es hat durchaus Kritik gegeben von Wirtschaftsverbänden, befremdete Reaktionen, auch aus dem Ausland, aus den Niederlanden zum Beispiel oder auch aus Luxemburg und Frankreich. Und meine Frage an Volker Treier, der Außenhandelschef beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist, war, wie denn die Wirtschaft damit umgeht.
Ja, in der Wirtschaft sieht man natürlich den Zielkonflikt zwischen dem Sicherheitsinteresse, ich sag der deutschen Gesellschaft, andere Länder auch, und dem wirtschaftlichen Interesse. Und das wirtschaftliche Interesse, das sind viele Unternehmen, die sich überrascht fühlen, zum Beispiel die Niederländer. Niederlande ist der drittwichtigste Handelspartner Deutschlands, Deutschland der wichtigste für die Niederlande. Und da überqueren jeden Tag 100.000 LKWs die deutsch-niederländische Grenze. Also daran sieht man, dass da vielleicht auch informativ, kommunikativ mehr hätte gearbeitet müssen im Vorfeld einer solchen Maßnahme.
Und wie sieht man das Ganze in der deutschen Wirtschaft? Dort ist man ja mindestens genauso betroffen.
Ja, wir sind besorgt. Ich meine, wir setzen darauf, dass es hoffentlich stichprobenartige Kontrollen an den Grenzen geben wird und die Einschränkungen weniger stark sind, als sie zum Beispiel in der Corona-Phase erfolgt sind, wo wirklich Einschränkungen im Waren, im Dienstleistung, im Pendelverkehr dazu geführt hat, dass es zu Produktionsverzögerungen kam, dass Preissteigerungen die Folge war, weil auch Firmen müssen ja für eine Just-in-Time-Produktion jetzt Läger aufbauen. Also Stichproben vielleicht ja, temporär hoffentlich, alles andere wäre schlecht, gerade in so einer schlechten konjunkturellen Situation.
Viele Menschen antworten auf die Kritiker damit, dass sie sagen, während der Europameisterschaft hat das Ganze ja ganz gut funktioniert, warum soll es dieses Mal nicht funktionieren?
Ja, es kommen eben noch andere Länder dazu und die Rhetorik weist darauf hin, dass jetzt auch vielleicht strenger kontrolliert wird und dann sind die Kollateralschäden gerade für die Wirtschaft sind größer. Und wenn mehr Länder dazu kommen, also jetzt nochmal Niederlande als drittwichtigster Handelspartner, wir haben von den 10 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands, der deutschen Wirtschaft, sind 7 mit direkter Grenze, beziehungsweise Italien, das ist indirekt über die Schweiz und Österreich, aber es sind ganz, ganz wichtige Handelspartnerländer betroffen. Und das macht den Austausch der Waren, des Pendelverkehrs, den Auswirkungen auf den Tourismus für uns jedenfalls potenziell so groß und so schwerwiegend, dass wir wirklich besorgt sind.
Kann man den Schaden denn jetzt schon beziffern, der da der Wirtschaft entsteht?
Nein, das ist zu früh. Die Grenzkontrollen finden ja jetzt gerade auch erst statt und das muss man gut beobachten. Aber nochmal, der Rückgriff auf die lange Phase der Corona-Zeit, wo aus anderen Gründen Grenzen nur eingeschränkt passierbar waren, hat gezeigt, das kann sich rasch auch in die Milliardenhöhe beziffern.
Und zu Schwierigkeiten führen, wie Sie sagen, was die Lieferketten anbelangt, könnte es auch zu Engpässen kommen bei bestimmten Waren und Gütern?
Ja, lange Wartezeiten an Grenzen, das kann dann auch zu Problemen in der Versorgung mit wichtigen Produkten führen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir brauchen auch eine Vorrangregelung für den Güterverkehr. Ich glaube, aus dieser schwierigen Phase damals hat man auch gelernt, wie man Grenzkontrollen besser machen kann. Und darauf setzen wir jetzt.
Soweit Volker Dreyer, Außenhandelschef beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag DIHK. Und auch wenn sich die Wirtschaftsexperten momentan noch etwas schwer tun mit einer Einschätzung, was diese neuen Grenzkontrollen kosten müssen, eine Hausnummer gibt es dann doch noch. Jede Stunde, die ein LKW wartend an einer Grenze verbringt, kostet den Spediteur etwa 100 Euro.
Lassen Sie uns auf den deutschen Aktienindex schauen. Zum Ende der vergangenen Woche gab es 3 starke Börsentage. Wie ist der DAX jetzt in die neue Woche gestartet?
Als Reaktion auf eben diese 3 starken Börsentage geht es heute leicht bergab. Der deutsche Aktienindex verliert 33 Punkte oder 0,2%, steht jetzt bei 18.666 und zieht so seine Warteschleifen. Denn am Mittwoch wird die US-Notenbank über eine Zinssenkung entscheiden. Dass sie die Zinsen senkt, das gilt zwar als abgemacht, letztendlich aber wird hier momentan noch heftig darüber diskutiert, ob es eine kleine oder eine große Zinssenkung wird.
In der vergangenen Woche haben die Übernahmespekulationen rund um die Commerzbank die Märkte bestimmt. Wie ist da der Stand heute?
Der Stand heute ist der, dass die UniCredit nochmal bekräftigt hat, sie wolle die Commerzbank ganz übernehmen. Das findet man zwar in dem Bankturm hier ganz in der Nähe gar nicht so gut. Und auch die Gewerkschaften haben ihre Proteste angekündigt. Aber hier sieht man schon mit Interesse, dass dort ein paneuropäischer Bankenriese entstehen könnte. Heute allerdings Commerzbank-Aktien mit einem Minus von 0,5%. Die Papiere hatten ja auch mit der Nachricht auf einen Schlag fast 20% zulegen können.
Dann lassen wir uns auf den Goldpreis schauen. Der hat ein neues Rekordhoch erreicht. Was steckt dahinter?
In Erwartung der Zinssenkung in den USA steigt Gold bis auf $2.589,64. Die Feinunze, jetzt geht es wieder etwas bergab. Der Goldpreis aktuell leicht immer noch deutlich im Plus bei $2.582,73.
Und zum Schluss noch der Blick auf die Anleihen und den Eurokurs.
An den Anleihemärkten ist die Umlaufrendite um 2 Basispunkte gestiegen auf 2,14%. Der Euro verliert einen halben US-Cent, steht bei einem $1.1121.
Vielen Dank, Stefan Wolf, live an der Frankfurter Börse. Elektrisch betriebene Pkw sind auf unseren Straßen inzwischen Alltag, elektrische Lastwagen hingegen noch die Ausnahme. Doch das soll sich ändern. Anfang des Jahres hat die EU ihre Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes für Nutzfahrzeuge festgelegt. Verglichen mit 2019 sollen die Hersteller den Ausstoß für ihre Flotten der neu zugelassenen Fahrzeuge um 45% reduzieren. Auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation, die heute in Hannover mit einem Pressetag beginnt, ist all das schon Realität, wie Bastian Brandau berichtet.
This is a great truck. It is a game changer and it can replace diesel.
Der LKW eActros 600 sei der Star am Stand von Mercedes-Benz Trucks, sagt die Vorstandsvorsitzende Karin Rotström am Vormittag. Ein Game changer, der Diesel ersetzen könne. Kein Prototyp, sondern ein Fahrzeug, das ab November produziert werden soll. Die Reichweite des Trucks geben wir offiziell mit 500 Kilometern mit einer Ladung an. Aber auf unseren Testfahrten haben wir teilweise über 600 Kilometer geschafft. Und damit ist dieser Truck bereit für Langstreckentransporte. Und die machten 2/3 aller Transportfahrten aus. Kann der E-Truck den Diesel ersetzen? Mercedes-Benz glaubt das, fährt aber wie andere Hersteller mehrgleisig. Auch bei Volvo setzt man neben E-Trucks auch auf Wasserstoff und auf LNG und E-Fuels, sagt der Manager Business Development Gregor Friep.
Die Voraussetzungen mit Infrastruktur, sowohl in der Ladeinfrastruktur als auch die Betankungsinfrastruktur für Wasserstoff sind sehr unterschiedlich auf der Welt. Insofern glauben wir, dass wir alle Optionen brauchen. Auch in Deutschland sehen wir, dass es mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur schleppend vorwärts geht. Die Herausforderungen sind größer als auch ursprünglich gedacht, beispielsweise was die Stromnetze angeht, sodass wir also auch hier alle Optionen brauchen, die zur Reduktion der CO2-Emissionen beitragen können.
90% weniger CO2-Emissionen als im Jahr 2019. Diese Vorgabe hat die EU den Herstellern von schweren Nutzfahrzeugen erst kürzlich für das Jahr 2040 gemacht. Bis 2030, also in 6 Jahren, müssen die Emissionen bereits um 45% sinken. Doch die Zahl der Lkw mit alternativen Antrieben auf europäischen Straßen ist derzeit verschwindend gering. Nach Angaben des Mautunternehmens Toll Collect hatten sich im zweiten Quartal des Jahres 990 solcher Fahrzeuge registriert. Sie sind von der Maut befreit. Die Produkte seien da, das wollen die Hersteller in Hannover zeigen. Doch die Kunden zögern. Die Politik, so ist in Hannover deshalb allenthalben zu vernehmen, müsse nicht nur bei der Ladeinfrastruktur nachlegen. Gregor Friep von Volvo.
Es gab in der Vergangenheit ein starkes Förderprogramm in Deutschland. Das wurde mit dem Urteil zum KTF abrupt gestoppt. Das hätte uns natürlich sehr stark geholfen, die Antriebswende schneller voranzubringen. Wir brauchen hier dringend Impulse auf der Nachfrageseite, um wirklich den Hochlauf zu beschleunigen.
Glänzende aerodynamische Transporter, emissionsfrei angetrieben, sind in Hannover in den Hallen zu sehen. Und in den Werbevideos auf der freien Straße auf dem Weg zur nächsten Ladestation. Dass die Realität auf den Straßen anders aussieht, darauf weist die Nichtregierungsorganisation ATTAC mit einer Aktion am ersten Messetag hin. In den letzten Jahrzehnten sei der Gütertransport stärker gestiegen als die weltweite Produktion, kritisiert ATTAC. Statt einer immer weiteren Steigerung des Gütertransports brauche es eine deutliche Reduzierung, beispielsweise durch den Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe.
Die Nutzfahrzeugbranche stellt sich allmählich um auf die E-Mobilität. Bastian Brandau war das mit Eindrücken von der Messe IAA Transportation, die heute in Hannover mit einem Pressetag beginnt. Und zum Ende dieser Sendung kommen wir wie immer zu den Kommentaren in der Wirtschaftspresse. Ein Thema dort ist die Debatte um die künftige Finanzierung des Deutschland-Tickets, das bisher monatlich 49 Euro kostet.
Die Tageszeitung glaubt, das Ticket könnte sich als Superflop erweisen. Das wäre der Fall, wenn der Preis auf jene 64 Euro angehoben würde, die das bayerische Verkehrsministerium als kostendeckend errechnet hat. Damit wäre ein großer Teil der Vorteile des bundesweit geltenden Fahrscheins für den Nahverkehr verloren. Viele der neu dazugewonnenen Kunden, die das Ticket nur gelegentlich nutzen, würden es kündigen und bestenfalls bei konkretem Bedarf erneut abonnieren. Dass die vernichtende Rechnung aus Bayern kommt, verwundert wenig. Aufgrund des dort oft schlechten Nahverkehrsangebots ist das Interesse am Deutschland-Ticket geringer als anderswo. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier aus Ingolstadt gehört, fragt mit Blick auf die 64 Euro, ist das wirklich zu viel für ein Ticket, mit dem man einen Monat lang so viel Bus und Bahn fahren darf, wie man will? Das sollte es Nutzern eigentlich wert sein. Statt mit Staatsgeld den Preis zu subventionieren, wäre es ohnehin wichtiger, die Infrastruktur der öffentlichen auszubauen. Der größte Bremser für den Erfolg des Tickets ist nicht der Preis. Es sind die Züge und Busse, die dort nicht fahren, wo die Menschen sie brauchen. Die Süddeutsche Zeitung geht auf den Arbeitskampf bei Boeing ein. 25% Lohnerhöhung über 4 Jahre sind der Belegschaft an der US-Westküste nicht genug. Sie will 40% plus herausschlagen und stimmte für einen unbefristeten Streik beim Flugzeughersteller. Dass die Arbeiter derart vergrätzt sind, hat sich das Unternehmen selbst zuzuschreiben. Mehrmals presste die Führung der Gewerkschaft Lohnverzicht ab mit der Drohung, die Produktion an andere Standorte zu verlagern. Der übermäßige Druck auf die eigene Belegschaft rächt sich nun. Das Handelsblatt bewertet die finanzielle Lage bei der Deutschen Bahn vor dem Hintergrund des angekündigten Verkaufs der Logistiktochter Schenker. Die Verluste des Staatskonzerns erreichen Milliardenhöhe. Die Nettoverschuldung liegt bei unglaublichen 32 Milliarden Euro. Der Verkauf von Schenker wirkt da wie ein Strohfeuer. Zwar werden die Sondereinnahmen in die Schuldentilgung wandern, in der Folge aber fehlt der DB der einzige Ertragsbringer. Nach der Veräußerung wird ihr Betriebsgewinn deshalb regelmäßig um über 1 Milliarde Euro niedriger ausfallen.
Und mit diesem Kommentar endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier im Programm geht's nach den Nachrichten weiter mit der Kollegin Claudia Henn und der Sendung Deutschland heute. Auch dort geht's nochmal um die neuen Grenzkontrollen und um die Frage, wie die bayerische Grenzpolizei diese Kontrollen unterstützt. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.